Zu Beginn ein Befund. Die medizinischen Wissenschaften und ihr historisches und kulturelles Erbe stehen seit mehr als zwei Jahrzehnten im Zentrum eines gesteigerten öffentlichen und wissenschaftlichen Interesses. Beinahe täglich werden Problemstellungen von Diagnose, Therapie und Prävention in diversen Medien verhandelt. Populäre Ausstellungen, wie aktuell in Wien Gunther von Hagens Körperwelten, faszinieren ein immer größeres Publikum und gerichtsmedizinische Praktiken wurden zum festen Bestandteil von Kriminalfilmen. In diesem Umfeld versuchen sich auch medizinhistorische Museen zu positionieren und interessante und aufschlussreiche Einblicke in historische Wahrnehmungen, Theorien und Praktiken im Spannungsfeld von Gesundheit und Krankheit zu vermitteln. Gleichzeitig nimmt aber auch die Bedeutung medizinischer Themen für die geisteswissenschaftliche Forschung zu. Hierbei lässt sich in den ersten beiden Dekaden des 21. Jahrhunderts vor allem eine Konjunktur der Objekte feststellen. Die moderne medizinhistorische Forschung entdeckte ihre materiellen Kulturen neu, wie beispielsweise Instrumente, Präparate und Modelle. Dahinter steht vor allem der Zugang, dass eine Geschichte der Medizin nicht nur die Beschäftigung mit historischen Personen und Institutionen erfordert, sondern eben auch zum Beispiel mit den materiellen Zeugen, den anatomischen Präparaten. Medizinische Bildungseinrichtungen, die etwas auf sich hielten, besaßen seit dem 18. Jahrhundert neben anatomischen Theatern, Laboratorien, botanischen Gärten auch anatomisch-pathologische Präparatesammlungen. Diese waren bis weit in das 20. Jahrhundert zentrale Produktions-, aber auch Vermittlungsorte medizinischen Wissens und auch medizinischer Kultur. Dieser Vortrag wirft in drei Sektionen einige Blitzlichter auf die Sozialgeschichte der Sammlungen an der Wiener Medizinischen Fakultät im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert. Das Thema war bislang ein Desiderat der Medizingeschichte und damit ja, ein sehr eminentes Problem, das es zu besprechen gilt. Kommen wir zu den Quellen. Eine Studie über die materiellen Kulturen an der Wiener Medizinischen Fakultät um 1800 ist naturgemäß auch mit wesentlichen Problemen konfrontiert. Die Rekonstruktion der Bestände und Sammlungspraktiken ist aufgrund der über weite Strecken nicht mehr erhaltenen Präparate auf schriftliche Quellen angewiesen. Zwar existieren nach wie vor die Gebäude, in denen um 1800 gesammelt, gelehrt und geforscht wurde, die Sachzeugen aber fehlen bis auf wenige Ausnahmen. Für die Untersuchung der Rolle dieser Sammlungen der anatomisch-pathologischen in Lehre und Forschung an der Wiener Medizinischen Fakultät in diesem Zeitraum habe ich deshalb folgenden heterogen verfassten Quellenkorpus aufgearbeitet. Dokumente von Bildungsbehörden, Kataloge von Sammlungen, Gesetzestexte, medizinische Reiseberichte, autobiografisches Material, Monographien und Lehrbücher. Was waren nun meine Fragestellungen, mit denen ich diesen Quellenkorpus konfrontiert habe? Einerseits natürlich, wo waren die Sammlungsorte? Wer waren die Akteure in diesem Umfeld und was war der Beitrag? Wie ist es bestellt gewesen um die Strukturen und Bedingungen für die Sammlungsarbeit? Was waren die Wahrnehmungen von Studierenden zum Beispiel? Sammlungen als Gegenstand akademischer Lehre und Forschung, Probleme und Konflikte im Prozess der Sammlungsbildung, aber auch die Arbeit an Sammlung als ein Erfolgskriterium im akademischen Bereich in dieser Zeit. Kommen wir zur ersten Sektion. Anatomie, Konturen einer medizinischen Disziplin um 1800. Das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert in Wien war eine Zeit der Bildungsreformen. Die Maßnahmen für eine Modernisierung der Lehre und Administration an den Hochschulen orientierten sich in erster Linie an den Bedürfnissen der zunehmend zentral verwalteten Staatswesen, und einer sich mehr und mehr differenzierenden bürgerlichen Öffentlichkeit. Das Verhältnis zwischen Studium und Staat verschob sich jedoch auch vor dem Hintergrund einer sich wandelnden europäischen Universitätslandschaft, der Französischen Revolution, den darauffolgenden Koalitionskriegen und den Jakobinerprozessen. Beamte, Professoren und Politiker stellten Überlegungen an, wie das Studienwesen und hier vor allem das medizinisch-chirurgische Studium erneuert werden könnten. Die Grundierung dieser Überlegungen war meist eine reaktionär-restaurative. Zwei zentrale Figuren in diesen Reformbestrebungen waren zum einen der Professor für praktische Arzneiwissenschaft und Direktor des Wiener Allgemeinen Krankenhauses, Johann Peter Frank, und zum anderen der Ordinarius für höhere Anatomie der Wiener Medizinischen Fakultät, Georg Prohaska. Von behördlicher Seite nahmen an den Reformgremien vor allem Johann Melchior von Birkenstock und Franz Graf von Rottenhahn teil. Diese Gremien versuchten sich zunächst einmal dem anzunähern, was Anatomie um 1800 bedeutete und welche Rahmenbedingungen für Lehre und Forschung notwendig waren. Johann Peter Frank führt zum Beispiel zum institutionellen Kontext aus, dass es insgesamt 4 anatomische Disziplinen an einer hohen Schule um 1800 geben sollte, nämlich die physiologische, die komparative oder vergleichende, die pathologische und die legale oder gerichtliche Anatomie. Diese müssten auf einer wohlbestellten hohen Schule vorhanden sein. Dann, wie sollten die Bedingungen für Lehre und Forschung sein? Einerseits, es müssen für alle dieser 4 Disziplinen in der Anatomie die erforderlichen Leichen angeschafft werden, die erfahrensten Lehrer und Prosektoren angestellt, ein zweckmäßiger Ort bestimmt, ein Präparatekabinett errichtet und eine Lehre, die in Ordnung ist, eben auch etabliert werden. Das waren die beiden Orte, an denen die Anatomie um 1800 praktiziert wurde. Auf der einen Seite das Universitätsgebäude in der Innenstadt, die heutige Akademie der Wissenschaften, und auf der anderen Seite das alte AKH, wo eben quasi auch für die Kollegien zum Beispiel die Leichen vom alten AKH in die Innenstadt transportiert werden mussten, beziehungsweise auch die Studierenden und die Lehrenden hier eben im Pendelverkehr unterwegs waren. Die Frage nach dem geeigneten Ort für die Übungen zur praktischen Anatomie offenbarte einige Differenzen zwischen den beiden Referenten der medizinischen Fakultät, Georg Prohaska und Johann Peter Frank. Frank war als Spitalsdirektor natürlich für die Zusammenführung sämtlicher anatomischer Kollegien im AKH. Prohaska plädierte als Vorsteher der Sezieranstalt in der Innenstadt für eine Teilung zwischen den Orten. Aus den Beratungen lässt sich ersehen, dass eben eine zeitgemäße Lernumgebung für die Anatomie um 1800 sowohl Hör- und Seziersaal, ein anatomisch-pathologisches Museum mit Präparaten für Human- und vergleichende Anatomie, als auch eine gut ausgestattete Bibliothek hier vorhanden sein müsse. Einen kurzen Einblick in die Sezieranstalt und den anatomischen Hörsaal gewährt uns der Anatom und Geburtshilfer Friedrich Kolland in seiner Geschichte der Wiener Medizinischen Fakultät im Jahr 1796. Hier sehen Sie eine idealisierte Darstellung des anatomischen Hörsaals in der Innenstadt. Hinzu kam aber schon damals ein historischer Zugang vor allem zu den Sammlungen, wo Johann Peter Frank vor allem dafür plädierte, eine Geschichte der Instrumentenkunde, eine Geschichte der Instrumente und chirurgischen Werkzeuge hier auch zu lehren. Kommen wir zur zweiten Sektion, Schnittmengen einer anatomischen Sammlung. Über den Umfang der Bestände an anatomisch-pathologischen Präparate an der Wiener Medizinischen Fakultät um 1800 gibt vor allem eine Dissertation in Latein von Franz Xaver Schwediauer Aufschluss. Als Sohn einer schwedischen Familie wurde er im Jahr 1748 in Steyr im Land Ob der Enns, Oberösterreich, geboren. Für das Studium der Medizin ging er nach Wien, wo er 1772 an der Universität promoviert wurde. Anschließend arbeitete er einige Jahre als praktischer Arzt in der Donaumetropole und übersetzte zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten ausländischer Kollegen. Vor und nach der Promotion stellte Schwediauer bereits mehrere Forschungen zu den venerischen Krankheiten an, die er nach seiner Zeit in Wien auf Bildungsreisen nach Edinburgh, London und Paris vertiefen konnte. Während seiner Studienzeit war Schwediauer einer jener Studierenden, die sich eingehend mit den anatomischen Sammlungen im Universitätsgebäude beschäftigten. Deshalb machte er auch Studien an und mit den Präparaten zum Gegenstand seiner Dissertation. Diese detailreiche Arbeit wurde, wie gesagt, in Latein verfasst und stellt den ersten gedruckten Katalog der anatomisch-pathologischen Sammlung der Wiener Medizinischen Fakultät dar. Als Ordnungskriterium wurde vom Autor die Präparationstechnik herangezogen. Demzufolge beinhaltete die Präparatesammlung an der Universität Wien 66 in Kleinstmikroskopen eingefasste Präparate des Anatomen Lieberkühn, die in 7 Objekttafeln eingefasst waren. Ungefähr 236 Feuchtpräparate zu einzelnen Organen wie Haut, Leber oder Herz, 57 Trockenpräparate sowie eine pathologische Knochen- und Schädelsammlung, die dem Verzeichnis mit ungefähr 70 Objekten angefügt ist. Hinzu kamen mehrere in Weingeist aufbewahrte Präparate, die von Schwediauer in einer separaten Liste geführt wurden. Darüber hinaus verzeichnete er die Sammlung an chirurgischen Instrumenten, die sich ebenfalls in insgesamt 16 Ausstellungskästen im Universitätsgebäude befunden hatte. Dies verdankt sich dem Umstand, dass die Professoren der Anatomie um 1800 auch verpflichtet waren, die chirurgische Instrumentenkunde zu unterrichten. Ergänzt wurden die Bestände unter anderem durch sogenannte Maschinen, dazu zählten Hand- und Beinprothesen, aber auch Stangen, Eisenklammern zur Einrichtung von Frakturen sowie zwei Erfindungen, nämlich Inkontinenzmaschinen, eine für Frauen und die andere für Männer. Deren Konstruktion erlaubte es sogar, eine Anwendung bei Spaziergängern zu gewährleisten, als auch bei Reitausflügen. Nähere Informationen zu diesen für eine anatomische Sammlung äußerst bemerkenswerten Vorrichtungen sucht man aber im Katalog leider vergeblich. Hinsichtlich des Umfangs der von Schwediauer verzeichneten Bestände fiel das Urteil des späteren Professors für Anatomie, Josef Hirtl, äußerst kritisch aus. Hier vergleicht er vor allem die geringe Zahl in der universitären Sammlung mit der doch auch beachtlichen Zahl in der Sammlung des Professors von Leber. Und hier ist eben diese Diskrepanz, die er hier bemängelt. Dieser Mangel an anatomischen Präparaten in den Sammlungen der Universitäten und die demgegenüberstehende reichhaltige Ausstattung von privaten Kollektionen von Professoren oder Primarärzten dürfte aber während des 18. Jahrhunderts ein weit verbreitetes Phänomen gewesen zu sein. Ein Gutachten, zum Beispiel an der Universität Halle an der Saale, dokumentierte zum Beispiel 1776 ebenfalls das eklatante Fehlen jeglicher lehrreicher Präparate für den Unterricht, mit Ausnahme eines Bärenskeletts, und wies hingegen auf die umfangreichen Bestände des Professors hin, die in dessen Haus untergebracht waren. Im Wiener Kontext muss spätestens ab den 1790er Jahren auch die anatomisch-pathologische Sammlung des Wiener Allgemeinen Krankenhauses berücksichtigt werden, die vorher auch ein Sammelsurium verschiedenster Privatsammlungen gewesen sein dürfte. Trotz der kritischen Worte von Hirtl haben die äußerst aufwendig und kunstvoll gestalteten Präsentationsmöbeln im Anatomischen Museum während des frühen 19. Jahrhunderts auf ihr Publikum eine enorme Wirkung entfaltet. Einen Beweis hierfür liefern ebenfalls die Ausführungen von Hirtl, der eben die Objekte in den Vitrinen und Schauräumen schildert. In seinem Katalog beschreibt er die Faszination für die theatralische, ich zitiere, theatralische Einrichtung des Museums mit seinen Verwandlungen und Geheimfächern. Die Studenten waren aber jedoch keineswegs nur passive Bewunderer der Sammlungen, wie man nach der Lektüre eigentlich auch vorausschicken möchte. Die Bestände standen nicht nur zu bestimmten Zeiten für das Studium zur Verfügung, sondern der medizinische Nachwuchs konnte vor allem auch in Form von Übungen verschiedene Methoden der Präparation und Fixierung selbst erproben. Darüber hinaus wurden begabte Studenten auch im Zuge der kontinuierlichen Erweiterung der Kollektionen zur Mithilfe angehalten, wie man an einem weiteren Zitat von Hirtl feststellen kann. Ich komme zur dritten Sektion. Während des 18. und frühen 19. Jahrhunderts waren private Sammlungen von Professoren der Anatomie sowie Primarärzten, wie bereits gezeigt, ein häufig zu beobachtendes Phänomen. Sie stellten eine Forschungsgrundlage dar und galten als Statussymbole, die nationale und internationale Netzwerke begründen und beschäftigen konnten. Nicht selten übertraf dieses private Präparate-Sammeln sogar die institutionellen Repositorien, sodass in manchen Regionen sogar eigens Erlässe für das systematische Sammeln ergingen. Mit diesen sollte ein Mindestmaß an jährlichen Zuwächsen eben für öffentliche anatomische Sammlungen vorgeschrieben werden. Auf der nächsten Folie sehen wir zwei Paragraphen aus einem Dekret aus 1811 für anatomische Sammlungen in der Habsburger Monarchie. Das heißt, hier um 1800 kam es zu einer gewissen Sensibilisierung, dass eben auch öffentliche Sammlungen hier eine rechtliche Basis haben sollten. Um das Präparatekabinett im Wiener AKH spannte sich ab 1796 ein umfangreiches Netzwerk an Personen, die bewusst bzw. auch unbewusst zum Sammlungsaufbau beitrugen. Dieses Netzwerk habe ich versucht in groben Zügen darzustellen. Sie sehen hier auf dieser Folie vor allem eben die beiden Direktoren in dem Zeitraum um 1800, Johann Peter Frank, Ferdinand Melli, dann einen Sanitätsreferenten der niederösterreichischen Landesregierung, einen Prosektor, Kustos, dann natürlich auch niedergelassene oder praktizierende Ärzte und Anatomiediener und natürlich auch Hebammen, die auch zum Sammlungsaufbau beigetragen haben. Also es handelt sich hier natürlich nur um einen Auszug, das Netzwerk war natürlich viel weiter gefasst. Zeit, Geld und viel Arbeit flossen in diese Unternehmungen, womit sie sich nicht nur in den Augen des akademischen Publikums zu geldökonomischen Wertgegenständen wandelten. Private und öffentliche anatomische Sammlungen repräsentierten um 1800 die zeitgemäße Art und Weise, diese Wissenschaft zu denken und zu praktizieren und erfuhren dadurch eine hohe Wertschätzung inner- und außerhalb der Wissenschaften. Deshalb waren die privaten Sammlungen von verstorbenen oder im Ruhestand befindlichen Medizinern zum einen eine wertvolle Quelle für die Vervollständigung der öffentlichen Sammlungen von Akademien, Universitäten und Krankenhäusern und zum anderen ein einträgliches Geschäft für den sammelnden Gelehrten bzw. dessen Familie oder Hinterbliebenen. Im Folgenden möchte ich diese soziale, ökonomische, wissenschaftliche Aspekte auch noch eingehend darstellen. An der Privatsammlung des Wiener Anatomieprofessors Georg Prohaska. Am Beginn der Verhandlungen über den Erwerb dieser Bestände, der mit den Mitteln des Studienfonds der niederösterreichischen Landesregierung bestritten werden musste, stand die Frage nach der wissenschaftlichen und didaktischen Relevanz der Präparate. Folgende Argumente wurden für den Erwerb der Sammlung ins Treffen geführt. Einerseits, dass die anatomischen Lehrobjekte von Prohaska vor allem den Mangel an feineren Präparaten der höheren Anatomie beheben können. Dann auch, dass eben diesen mikroskopischen Apparat, dass dieser mikroskopische Apparat ein wesentliches Feature in dieser Sammlung auch war, das auch schon für mehrere Bildungseinrichtungen in Italien, Frankreich, Russland, Ungarn, Polen und Deutschland angefertigt wurde. Dann natürlich die Bereicherung für den anatomischen und physiologischen Unterricht, aber auch man hat darauf verwiesen, dass Prohaska schon an der Universität Prag eine Sammlung aufgebaut hatte, die er dann beim Wechsel an die Universität Wien auch dort lassen musste und quasi als Wiedergutmachen, unter Anführungszeichen, wollte man ihm hier jetzt auch diese Sammlung abkaufen. Schließlich änderten die Verhandlungen über den Ankauf der prohaskischen Präparate, es handelt sich hier um mehrere hundert, mit der Bewilligung von allerhöchster Stelle. Der Kaufpreis war 6.000 Florentiner Gulden Konventionsmünze. Das entsprach im frühen 19. Jahrhundert ungefähr dem 46-fachen des durchschnittlichen Jahresverdienstes eines Wiener Industriearbeiters. Kommen wir zur Zusammenfassung. Diese Beschäftigung mit verschiedenen Aspekten der anatomischen Sammlungen der Wiener Medizinischen Fakultät um 1800 sollte Folgendes leisten. Sie sollte unterschiedliche Akteure innerhalb der Anatomie im Wiener Kontext darstellen, sowie deren Arbeit an den Beständen und die damit verbundenen Sichtweisen und Wahrnehmungen. Das Verhältnis zwischen Personen und Objekten wurde aus einem sozialhistorischen Blickwinkel beleuchtet und als ein zentrales Element und dynamisches Feld in den medizinischen Wissenschaften in Wien um 1800 diskutiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.